Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske, willkommen zum Büchermarkt. Die MeToo-Debatte hat seit 2017 viel in Bewegung gebracht, auch in der Literatur. Hier mehren sich Texte, in denen es um weibliche Erotik und Selbstbestimmung geht. Dazu gehört auch der erste Roman der in Berlin lebenden Amerikanerin Saskia Vogel. Er heißt Permission, also Erlaubnis. Und er führt in ein Milieu, das man traditionell eher weniger mit Respekt assoziiert, nämlich in die BDSM-Szene von Los Angeles. Dazu später mehr. Zunächst soll es hier aber um den neuen Roman von Valerie Fritsch gehen. Valerie Fritsch wurde 1989 in Graz geboren. Sie hat an der dortigen Akademie angewandte Fotografie studiert. Sie ist also Fotokünstlerin und sie schreibt. Ihr Debüt von 2015, Wintersgarten, wurde vor allem wegen seiner vielen visuellen Effekte gelobt und auch mehrfach ausgezeichnet. Jetzt legt Valerie Fritsch nach mit Herzklappen von Johnson & Johnson. Darin erzählt sie von einem jahrzehntealten Kriegstrauma, das über Generationen hinweg in einer Familie weiterwirkt. Miriam C. stellt uns das Buch vor.
Der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur wird mitunter eine Unlust an Fantasie attestiert. Hier denke man sich lieber nichts aus, hier schöpfe man, autofiktional verfremdet allenfalls, seit einigen Jahren vermehrt aus der eigenen Biografie, aus der realen Begebenheit. Dabei gehörte die Wahrheit nie zum Geschäft der Literatur. Dass sie vielmehr große Lüge sei, warf schon Platon den Dichtern vor. Und wie Kunst doch überhaupt die schönsten Illusionen fabriziert, daran erinnert Valerie Fritsch. In ihrem zweiten, abermals opulent surrealen Roman entwirft die österreichische Autorin und Fotokünstlerin gleich zu Beginn eine trügerische Szenerie.
In der Wohnstube hing ein riesenhaftes Gemälde mit Weintrauben. So lebensecht, dass im Sommer die Vögel durch die offenen Fenster in den Raum flogen und versuchten, sie von der Leinwand zu picken. So still war es, dass einen schon das leiseste Geräusch erschreckte. Und wenn das Telefon klingelte, dachte man stets, es läutete im eigenen Kopf.
In dieser die Augen und Ohren verwirrenden Illusion wächst Alma auf. Viele Nachmittage verbringt sie allein im beklemmend kathedralischen Elternhaus und mit dem unbeirrbaren Gespür eines Kindes fühlt sich Alma bald betrogen. Nicht nur die Wirklichkeit wird dem zartfühlenden Mädchen suspekt, wie jene steinharten, kristallenen Früchte, die den elterlichen Esstisch dekorieren. Auch seine Statisten, etwa die tagsüber neurotisch penible und nachts somnambul herumwandernde Mutter, beschreibt Valerie Fritsch in beeindruckend atmosphärischer Dichte. So wird Almas ganzes brüchig zusammengezimmertes Zuhause zur Kulisse, verweist damit auf seine literarische Künstlichkeit, und als müssten sie die Illusion komplettieren, spielen Almas Eltern vor dieser Szenerie ihr Theater.
Sie beobachtete, wie die Eltern durch die Räume geisterten, mal Mutter und Vater spielten, dann das liebende Ehepaar gaben und hin und wieder Besuch empfingen, für den sie lachten. Mit dem Großvater aß man sonntags manches Mal gemeinsam im Garten zu Mittag, bei stockenden Gesprächen, mit Spritzwein und kleinen Käfern, die aus den großen Bäumen in die Suppe fielen wie Pfefferkörner.
Erst im Heranwachsen kommt Alma jenem Trauma auf die Schliche, dass sie ihrer Wirklichkeit entfremdet. Die Erfahrungen der Großeltern bilden den Schlüssel. Als Jugendlicher zog Almas Großvater für Hitlers Reich in den Krieg, die Taschen auf Geheiß der Mutter voller Erde aus dem Garten. Sie sollten dem Jungen Glück bringen, ihn unversehrt nach Hause zurückführen. Und zurück kam er auch, wenn auch weit nach Kriegsende, als Spätheimkehrer aus kasachischen Kohleschächten. Doch hatte der junge Mann im Krieg mehr lassen müssen als seine zwei erfrorenen Zehen. Almas Großvater verstummte, verschloss sich angesichts der Verbrechen, die er begangen und erlitten hatte. Und was der Soldat nie ausgesprochen, was seine Frau ihm nie verziehen hat, das wirkt auch in Enkelin Alma weiter.
Es war, als hätten ihr die Großeltern ihr eigenes Schicksal in den Doppelhelix-Strängen der DNA weitergegeben – als hätten sie ihr das Dunkel der Luftschutzkeller und die Kälte der Front in den Leib gepflanzt, als hätten sie im Körper der Enkelin die komatöse Stille der Kriegstage zwischen den Bombenangriffen haltbar gemacht, einen unbestimmten Hunger, eine unbestimmte Last.
Die soziale Herkunft ist in den letzten Jahren zu einem bestimmenden Thema der europäischen Gegenwartsliteratur avanciert. Doch Valerie Fritsch interessiert sich in ihrem Roman nicht für ethnografische Methoden. Ihre erzählerischen Erkundungen setzen dort ein, wo der Wissenschaft keine rationalen Antworten mehr einfallen. Bei Fritsch biedert sich keine Zeile der Wirklichkeit an. Die Künstlichkeit, nicht technizistisch, sondern transzendental entrückt, ist Programm ihrer prachtvollen Prosa, auch wenn sie von den tatsächlichen Verbrechen des Zweiten Weltkriegs ihren Ausgang nimmt. So wie sich Alma nicht aus dem transgenerationalen Kriegstrauma ihrer Großeltern befreien kann, ist auch ihr Sohn geprägt durch dieses Verhängnis. Bereits mit 9 Jahren hat er den Körper eines Veteranen, gezeichnet von Schmerz, ohne diesen jedoch jemals empfunden zu haben. Emil leidet an einem seltenen Gendefekt, der seine Schmerzrezeptoren stillgelegt hat. Er merkt nicht, wenn seine Kinderhand auf der glühenden Herdplatte verkohlt oder der Unterschenkel nach einem tollkühnen Sprung entzwei bricht.
Es war, als litte er an einer Körpersprachlosigkeit, die zu den schlimmen Dingen schwieg. Zu dem Wissen, das jedem Schmerz innewohnt, hatte er keinen Zugang. Die Auskunft, die dieser einem über die Welt und einen selbst gab, blieb ihm fremd.
Emils ausbleibendes Schmerzempfinden bringt sowohl seine Eltern als auch seine Autorin an sprachliche Grenzen. Wie beschreibt man psychischen Schmerz für jemanden, der den physischen nicht kennt? Zu dicht scheinen unser Beschreibungsvokabular für gebrochene Herzen und blutende Daumen beieinander zu liegen. Doch bildet der körperstumpfe Emil eine Antipode zu seinem Großvater, der ob seiner körperlichen und seelischen Schmerzen verstummt ist. In der 3. Generation hat sich der Körper also gegen das Familientrauma immunisiert und bleibt dennoch davon gezeichnet. Das macht auch Mutter Alma zu schaffen.
Dass Emil dem Alten auf irgendeine Weise gleich sein sollte, dem Schweigenden, dem Soldaten, dem Mörder, dem Gefangenen, war ihr unangenehm. Und jede noch so harmlose Gewaltbereitschaft, jede altersgemäße Aggression des Kindes, schon eine geballte Faust, beobachtete sie mit Sorge, glaubte darin, das Familienerbe zu erkennen und in Emil ein Sühnekind, ein Schuldkind.
Wo ein Körper dem Schmerz nicht mehr standhalten kann und seinen Geist aufgibt, lässt Valerie Fritsch ihn ausbessern. Stützen und Schienen helfen Emils malträtiertem Körper dabei, wieder funktionstüchtig zusammenzuwachsen. Das geschundene Herz des Urgroßvaters konnten nur noch die titelgebenden Herzklappen der Firma Johnson & Johnson reparieren. Auch Alma wünscht sich nicht nur für den beschädigten Körper, sondern auch für die traumatisierte Seele eine mechanische Ausbesserung.
Sie war besetzt von der Idee, aus der eigenen Haut und aus sich selbst herauszukriechen, die Hülle der Arme und Beine, des eigenen Gesichts zurückzulassen, so wie einst der Großvater die erfrorenen Zehen im russischen Winter zurückgelassen hatte. Wünschte sich eine Ersatzpsyche, die die Welt besser ertrug, eine Identitätsprothese, die ihr einen sicheren Schritt durch die Tage ermöglichte.
Die Zeit bringt Valerie Fritschs Figuren keine Heilung. Alma muss sich selbst auf den Weg machen und die Bruchstücke ihrer Familiengeschichte zusammensetzen. Übers Erzählen beginnt eine erste, allmähliche Bewältigung. Die Großmutter öffnet sich, berichtet Alma vom Krieg, von der Verachtung für die Verbrechen des eigenen Ehemanns. Doch das ist nur das Ende. Herzklappen von Johnson & Johnson erkundet den jahrzehntealten Schmerz, das Körperwissen ohne Erfahrung. Valerie Fritsch begibt sich dafür an die schillernden Grenzen der Wirklichkeit, an die Grenzen der Sprache und die Grenzen des Menschseins, so wundersam und fein, wie es in der Literatur selten gelungen ist.
Lobt Miriam C. Valerie Fritsch, Herzklappen von Johnson & Johnson, ist erschienen im Surkamp Verlag in Berlin. 174 Seiten, 22 Euro. Schauspielerin verliebt sich in Domina. Eine Liebesgeschichte zwischen Hollywoods Traumfabrik und der Sadomaso- und Fetischszene. Das klingt wie ein Abklatsch der Shades of Grey. Aber weiter weg von dieser Vorlage könnte Saskia Vogels Debütroman Permission gar nicht sein. Die 1981 geborene Amerikanerin mit schwedischen und österreichischen Wurzeln wuchs in Kalifornien auf. Mittlerweile lebt sie als Autorin und Übersetzerin in Berlin. Ihr Debütroman Permission hat auf der internationalen Bühne einiges Aufsehen erregt, denn er zeigt BDSM als Ausdruck von Respekt und Vertrauen. Der Roman wurde zeitgleich mit seinem Erscheinen in mehrere Sprachen übertragen. Die deutsche Übersetzung ist derzeit in Arbeit. Sie ist nach der Leipziger Buchmesse fertig. Unsere Rezensentin Veronika Schuchter hat daher heute für den Büchermarkt schon mal das englische Original gelesen.
Glaubt man dem Feuilleton, so ist das Buch der Stunde über weibliches Begehren Lisa Taddeos Drei Frauen. Taddeo will die Sexualität der US-amerikanischen Frau ergründen. Sie porträtiert im Stil einer literarischen Reportage drei Frauen, die sich nur auf den ersten Blick zu unterscheiden scheinen. Ihre sexuellen Biografien aber ähneln sich erschreckend. Passiv, unbefriedigt, benutzt oder sogar missbraucht sind sie. Taddeo zeichnet so ein trübes Bild von weiblichen Begehren, das sich in der Befriedigung männlicher Bedürfnisse erschöpft. Ein ganz anderes, wesentlich positiveres Bild zeigt Saskia Vogel in ihrem Debütroman Permission. Wie auch in ihrer Arbeit jenseits der Literatur, Vogel war unter anderem Mitveranstalterin eines Erotikfilmfestivals in Finnland, versucht sie ein nuancenreiches Bild verschiedener Ausdrucksformen von Sexualität zu zeichnen.
Orly sagte, ihre Aufgabe sei es zu helfen, die Kluft zwischen den Geschlechtern zu heilen. Es gehe nicht darum, die Verhältnisse umzukehren. Das Matriarchat wäre nicht die Lösung unserer Probleme. Wir müssten den Wert des Weiblichen und des Männlichen anerkennen. Diese Dichotomie dann überwinden und darüber nachdenken, was uns eint.
Die Handlung klingt zunächst etwas klischeehaft, aber das scheint beabsichtigt. Die Autorin entwirft eine Szenerie und Figuren, die jeder kennt, um dann schrittweise Alternativen zu entwickeln. Der Schauplatz ist Los Angeles und die Hauptfigur ist, wie könnte es dort auch anders sein, eine junge, aber erfolglose Schauspielerin. Sie heißt Echo, ist Mitte 20 und kann ihre Sprechrollen an einer Hand abzählen. In Ermangelung von Filmangeboten beschränkt sich ihr beruflicher Körpereinsatz auf das Aktmodellstehen für Hobbybildhauer. Nach dem Tod des Vaters, der bei einer gemeinsamen Wanderung an der Küste verunglückt, stürzt sie die Trauer in eine Krise. Das Verhältnis zur deutschen Mutter, die allein im Haus auf den Klippen in einem Vorort von L.A. zurückbleibt, ist belastet.
Als ich eine präpubertäre Teenagerin war, war aus ihr eine Person geworden, die sich über Oberflächlichkeiten aufregte. Über die Küchenarbeitsplatte, über die Sauberkeit von Teppichen, über mich. Immerzu strich sie ein störrisches Haar an meiner Schläfe glatt oder sie zupfte am Rocksaum meiner Schuluniform.
Die ins Nachbarhaus einziehende Orly und ihr Mitbewohner Piggy passen so gar nicht in die spießbürgerliche, wohlhabende Siedlung am Rande L.A.s. Die attraktive und selbstbewusste Orly ist Mitte 30 und arbeitet als Domina. Der wesentlich ältere Piggy war ursprünglich Orlys Kunde. Nachdem seine Ehe an seinen im Geheimen ausgelebten masochistischen Unterwerfungsfantasien zerbrochen ist, wird er Orlys Mitbewohner. Als die Schauspielerin Echo sich in Orly verliebt und diese bei ihren Jobs als Domina begleitet, später auch selbst Hand bei den Kunden anlegt, fühlt Piggy sich und seine Vereinbarung mit Orly zunächst bedroht. Schon bald stellt sich aber heraus, dass herkömmliche Beziehungsmuster und damit auch Ängste und Eifersucht hier ohnehin nicht greifen.
Die Welt entlang den Linien anatomischer Unterschiede aufzuteilen, ist doch sehr fragwürdig. Als ob die Geschichten, die die Wissenschaft über unsere Körper erzählt, nicht auch Gegenstand von Veränderungen wären. In diesem Punkt irrte Casanova. Die Natur ist weder gerecht noch ungerecht. Sie ist stumpf und gleichgültig. Aber sie wird uns durchbringen, wenn wir sie nur machen lassen. Sie wird uns so gut sie kann beistehen, auch im schroffsten Klima.
Dass Echo und Orly ein Liebespaar werden, ist für den Roman weniger entscheidend als sich die darin offenbarende Befreiung. Permission ist die Geschichte einer emotionalen und körperlichen Emanzipation. Das Konstrukt, das Vogel dafür wählt, ist brillant. Die Dienste, die Orlys Kunden in Anspruch nehmen, werden vorher detailliert geplant. Es gibt einen fixierten Ablauf, es werden Rollen verteilt, Vorlieben geklärt und Grenzen gesetzt. Ausgerechnet die geskripteten, auf strengen Absprachen beruhenden SM-Akte werden den nicht weniger normierten, gesellschaftlich einstudierten heteronormativen Balz- und Sexualritualen gegenübergestellt. Beides engt zwar die Möglichkeiten ein, gewährt aber auch Sicherheit. So empfindet auch Echo das Korsett an bekannten Regeln und Vorgaben, das der Umgang mit Männern ihr gibt, zunächst als angenehm entlastend.
Mit Männern hatte ich leichtes Spiel. Natürlich war es auch mehr als das. Aber ich mochte die Bequemlichkeiten, die eine Frau genießt, wenn sie mit einem Mann ausgeht. Darin war ich gut erprobt. Frauen hingegen verpassten mir Lampenfieber. Bei Frauen gab es einen offenen Raum für Möglichkeiten, ein Potenzial, die Beziehung nach unseren eigenen Bedingungen zu definieren, was jedoch hieß, dass ich nun für mich selbst einstehen musste.
Beim Schreiben von Sexszenen kann man wenig richtig und sehr viel falsch machen, das zeigt die Literaturgeschichte. Nicht umsonst gibt es den Bad Sex in Fiction Award, der unter anderem Hochkarätern wie Jonathan Littell und Norman Mailer verliehen wurde. Dass Saskia Vogel mit einem Roman über die BDSM-Szene LAs, über junge Schauspielerinnen und schmierige Hollywood-Agenten, nie auch nur im Ansatz Gefahr läuft, für diesen unschmeichelhaften Award nominiert zu werden, ist ein Talentbeweis für sich. Vielmehr macht sie sich klischeehaft schlechte Sexbeschreibungen stilistisch zunutze, um die Schalheit und Austauschbarkeit bedeutungsloser Akte zu beschreiben, die aus den immer gleichen Gesten, Abläufen und Dialogen bestehen. Ein Abend mit Van, Echos potenziellen Agenten, bietet alles, was man sich darunter vorstellt. Vom Restaurantbesuch, bei dem die hungrige Jungschauspielerin sich überlegt, wie viel sie am Teller lassen muss, um diszipliniert zu erscheinen, bis hin zum Sex auf der Besetzungscouch. Für Echos Begegnung mit Oli hingegen findet Saskia Vogel eine Sprache, die in ihrer poetischen Qualität die neu gefundene Freiheit, das Ablegen des normierenden Korsetts symbolisiert.
Ich suchte meinen Körper ab. Meine Hände spielten im Licht und in den Wellen. Am Horizont die Sonne. Sterne gingen auf. Da war eine Bewegung in mir, wie Gezeiten. Ich tauchte meine Hände ein in mich und hob sie an in Hingabe. Trink von mir, süß und salzig. Ihre Lippen öffneten sich an meiner Hand. Wie ihre Kehle sich bewegte, sie trank und trank. Und sie trank mehr als Wasser. Sie verschlang mein Herz.
Die Figur Orly selbst, ihre Herkunft, alles, was sie antreibt, wie sie begehrt, bleibt im Hintergrund. Sie ist die Projektionsfläche für Echo und Piggy. Sie ermöglicht ihnen, sich selbst zu sehen und die eigenen Bedürfnisse abseits gesellschaftlicher Normen zu entwickeln, die sich über Jahre in den Körper eingeschrieben haben. Der Roman macht deutlich, wie der eigene Körper als Teil eines Gesellschaftskörpers funktioniert, der ein knapp bemessenes Repertoire an sexuell erwünschten Verhaltensweisen bereitstellt. Nicht die mit Ressentiments und Klischees beladene BDSM-Szene erscheint hier als pervers und brutal. Es sind die gesellschaftlichen Zurichtungen, wie sie im Roman von dem Hollywood-Agenten Van personifiziert werden, die dem Individuum Gewalt antun. BDSM hingegen beruht hier auf Vertrauen und aktivem Einverständnis zu allem, was passiert. Permission ist ein ungewöhnlicher, stilistisch zurückhaltender Roman über Trauer, Macht und sexuelle Emanzipation, der ohne große Gesten auskommt und trotzdem sehr berührt. Vogel interessieren die feinen Nuancen. So erzeugt die MeToo-Szene mit Van großes Unbehagen, ohne dass dabei körperliche Gewalt im Spiel ist. Echo willigt ein, doch frei ist sie dabei nicht. Sexuelle Autonomie, das zeigt Vogels Roman subtil, hängt eben nicht nur von der Emanzipation des Einzelnen ab, sondern von der Überwindung hierarchischer Strukturen. Für diese Freiheit hat Saskia Vogel eine beeindruckende Sprache gefunden.
Saskia Vogels Debüt Permission ist erschienen beim Online-Verlag Dialogue Books. An der deutschen Übertragung arbeitet derzeit Benjamin Dittmann. Der Roman erscheint in Kürze im Secession Verlag in Berlin. Die bereits übersetzten Passagen durften wir mit freundlicher Genehmigung des Verlags für diese Rezension von Veronika Schuchter verwenden. Und das war's auch schon für heute hier im Büchermarkt. Ich möchte Sie noch aufmerksam machen auf die Lesezeit heute Abend um 20.30 Uhr mit dem zweiten Teil von Jens Biskys Buch Berlin, eine Biografie. Am Mikrofon begrüßt Sie dann Hubert Winkels und hier an dieser Stelle dankt fürs Zuhören, Tanja Lieske.